Wir hören auf Gottes Wort aus dem Lukasevangelium aus Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Nach dem Gebet wollen wir aus unserem grünen Liederbuch das Lied unter der Nummer 285 miteinander singen. Jesus, wir sehen auf dich, wir hören, wir warten auf dich. Und ich bitte Sie zum Gebet und zum Lied, soweit es Ihnen möglich ist, aufzustehen. Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir heute Morgen hier zusammengekommen und dürfen in seinem Namen jetzt zu dir kommen, haben dieses unglaubliche Vorrecht, in die Gegenwart Gottes treten zu dürfen. Und mit unserem Gottesdienst hier vor Ort schließen wir uns an diesen Gottesdienst, der vor dir stattfindet, im Ewigen. Und wir danken dir, dass mit unserem ganzen Leben, was wir so sind, du uns nicht wegstößt, sondern dass du uns da dabei haben willst. Und dass unsere ganze Brüchigkeit und unsere Vorläufigkeit und all das, was an Halbheit, Sorge, Sünde, Not dich nicht abhält, hier mit uns Gemeinschaft zu haben. Du bist da. Wir beten dich darüber an, dass du dich mit uns verbunden hast für die Zeit und für die Ewigkeit. Wir danken dir, unserem Gott, dass du uns so diese Woche hindurchgebracht hast. Und wir danken dir jetzt für diesen Haltepunkt in diesem Gottesdienst. Und jetzt stehen wir still vor dir und haben die eine große Bitte, dass das Wort, das wir gehört haben, durch deinen Heiligen Geist sich verlebendigt und bei uns ankommt in unserem Kopf, in unserem Herz, in unserem ganzen Leben. Wir bitten dich, dass du für diese Aufgabe, für diesen Dienst Peter Strauch segnest, und wir danken dir, dass er in unserer Mitte ist. Und wir wollen dir sagen, dass wir mit offenen Ohren, mit offenen Herzen hier sind, um das aufzunehmen, was dir unserem Gott, was dir unserem Vater, was dir unserem Herrn Jesus Christus wichtig ist. Und dann geh du durch unsere Reihen und tröste, richte auf, zeig neu den Weg. Weise du den nächsten Schritt, tu deine großen und kleinen Wunder. Und das gilt nicht nur für uns, das gilt ja auch für die Kinder. Unser Herz ist im Gebet vor dir, dass wir für sie beten vor dir und für die, die sich um sie heute mühen. Dass du das Wunder an ihnen tust, dass sie ganz, ganz früh ihr Herz auftun dürfen für dich, unseren Gott. Und dann weißt du, Herr, als Alleiniger, welche Spur dieser Gottesdienst zieht, jetzt in diesen Momenten im Internet, später im Download, auf irgendwelchen Kassetten und CDs und anderen Trägern. Herr, du hast Mittel und Wege, deine Gemeinde zu bauen. Tu das, Herr. Und wir schließen uns mit denen zusammen, die mit uns an diesem Tag heute auch in unserem Land Gottesdienst feiern. Sei so gnädig und gib deinem Wort Kraft. Und besonders schließen wir unsere Geschwister ein aus deinem Volk. Tu ihnen Gutes und kümmere dich um deine bedrängte Gemeinde in ganz besonderer Weise. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Wir beten dich an. Du bist es würdig, dass man deinen Namen nennt, dass man auf dich sieht, dass man auf dich hört und dass man auf dich wartet. Gelobt seist du, unser Gott. Amen. In Liedern finden wir den Namen von Peter Strauch sowohl für den Text als auch für die Melodie als auch für den Satz. Aber es gibt auch Lieder, da ist er nur in Anführungszeichen für Melodie und Satz zuständig. Und der Text kommt von jemand anderem. Ein Lied, was wir auch ganz häufig hier in unserer Mitte singen, ist das Lied 453. Nein, Sie singen es nicht, aber wenn Sie den Text mitlesen, dann dürfen Sie das tun. Sie kriegen es instrumental präsentiert. Das Lied von Karl-Heinz Knöppel. Mit Melodie und Satz von Peter Strauch, du bist Immanuel, mit uns ist Gott.
Ja, man sagt das ja eigentlich immer am Anfang, dass man gerne ist und froh ist und dankbar ist, hier zu sein in diesem Kreis. Aber das ist bei mir nicht so eine Redewendung, sondern wirklich meine Überzeugung. Danke, Andreas, für das freundliche Willkommen. Ich kenne ganz wenige Gesichter in diesem Raum, geschweige denn, dass ich da hinten die gar nicht mehr richtig unterscheiden kann. Ich hoffe, wir haben trotzdem Kontakt miteinander. Aber meine größte Freude ist, dass Jesus, der Auferstandene und der erhöhte Herr ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich das richtig bewusst gemacht haben. Ihren Nachbarn, den können Sie jetzt greifen oder kneifen oder sonst irgendwas tun. Aber Jesus ist ganz real hier. Das gibt mir überhaupt den Mut zu predigen und auch damit zu rechnen, dass Gott sein Wort aufschließt. Ich weiß nicht, ob Sie vorhin mitbekommen haben, als Andreas Schäfer sagte, es sei ein Autoschlüssel gefunden worden, gingen die Hände der Männer, nicht sehr auffällig, aber doch sichtbar, in die Taschen, um zu greifen, könnte das mein Schlüssel sein. Bei mir ging es genauso. Und ich stellte dann dankbar fest, dass ich ihn nie habe. Es gibt ja manchmal Leute, die haben was gefunden, was wir verloren haben. Und die sagen, ich habe dieses oder jenes gefunden, sondern, das kennen Sie auch, die sagen, vermisst du was? Und dann fängt man an, fieberhaft zu überlegen, Handtasche und alles zu greifen, ob da irgendwas fehlt. Gottesdienst kann ja auch bedeuten, dass jemand in diesen Raum gekommen ist und denkt, eigentlich bin ich mit allem ausgestattet. Ich bin hier heute Morgen in diesem Gottesdienst, um mich nochmal vergewissern zu lassen oder bestätigen zu lassen bei dem, was ich ja ohnehin weiß. Neues kann der Strauch mit Sicherheit nicht sagen, auch wenn da steht, dass Neues durch Danken ins Leben hineinkommt. Aber es könnte sein, ich sage das mal so persönlich, dass du plötzlich kapierst, dir fehlt was. Vielleicht etwas ganz Entscheidendes. Und ich lade euch ein, und ich mache das auch hier vorne für mich so, einfach offen zu sein, ob der Geist Gottes uns irgendwas zeigt, was ganz wesentlich ist, damit es in unser Leben hineinkommt und uns anders in der Woche, die vor uns liegt, prägt und leben lässt. Machen Sie mit. Ich lese den Text nochmal, den Sie gerade gehört haben, weil es auf diesen Text hier ankommt jetzt. Ich habe gesehen, einige haben eine Bibel dabei, dann schlagen Sie die ruhig auf und die anderen bitte ich konzentriert nochmal hinzuhören. Also der Text, den Andreas Schäfer vorhin schon gelesen hat, Lukas Evangelium Kapitel 17, der steht jetzt im Mittelpunkt. Lukas Evangelium Kapitel 17 von Vers 11. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Und die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarm dich über uns. Und als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie diesen Text hören. Ich habe als Teenager mal einen Film gesehen, so einen richtigen drastischen amerikanischen Bibelfilm. Da gab es ja so eine ganze Reihe. Dieser Film hieß Ben-Hur. Nur am Rande spielte die Bibel eine Rolle. Eigentlich ist es ein Roman, der dem zugrunde liegt. Aber ich habe das, wenn ich diesen Text lese, heute noch vor Augen. Da wurde nämlich ganz drastisch das Tal der Aussätzigen gezeigt. Wer das gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Das war ein ganz einsamer, wilder Ort und da vegetierten Männer und Frauen hin, die vom Aussatz befallen waren. Die Bibelleger sind sich nicht ganz einig, ob es hier wirklich um die gefährliche Krankheit des Aussatzes, der Lepra geht. Manche sagen, es geht hier wesentlich darum, dass das eine unreine Krankheit war. Aber eins ist ganz deutlich, der Text macht das deutlich und dieser Film damals machte das deutlich. Wer aussätzig war, musste auf Distanz leben von den Gesunden. Er musste sogar rufen, wenn sich jemand ihm näherte, unrein, unrein, musste sich zurückziehen. Das habe ich vor Augen und das ist ein wesentlicher Teil dieser Geschichte, wenn Sie sie aufmerksam gehört haben. Und dann fällt mir noch was anderes ein. Ich bin jemand, der aufgewachsen ist in einem Haus, in dem er von klein auf die Geschichten der Bibel gehört hat. Sie vielleicht auch. Und ich habe auch aus Sonntagsschule, so hieß das bei uns, also Kindergottesdienst oder Kinderkirche oder was Sie sagen, die Erzählung dieser Geschichte vor Augen. Und ich habe immer in Erinnerung, dass hier ein drastischer Kontrast war. Ich kenne sogar Lieder über diesen Text. Dass neun nicht zurückkamen, dass einer zurückkam und dankte. Wo sind die neun, hieß das in diesem Lied immer. Also auf der einen Seite so richtig im Dunkeln, fern von Gott, die neun. Und auf der anderen Seite der eine, der zurückkam zu Jesus und dankte ihm. Meine Schwestern und Brüder, den Kontrast können Sie vergessen. Also mit dieser Schwarz-Weiß-Optik, das stimmt bei dieser Geschichte nicht. Lesen Sie mir mal aufmerksam, was da steht. Alle zehn waren vom Aussatz befallen. Alle zehn hatten von Jesus gehört. Alle zehn riefen zu Jesus, weil sie gesund werden wollten. Übrigens, Einschub an dieser Stelle. Wer Jesus anruft, der wird gerettet werden. Schauen Sie rein in den Text, wenn Sie ihn vor sich haben. Sie riefen Jesus, erbarm dich über uns. Und in der Bibel gibt es ganz klare Zusagen. Wenn heute Morgen in diesem Gottesdienst jemand Jesus anruft, dann wird er errettet, wenn er wirklich an den Namen des lebendigen Sohnes Gottes glaubt. Aber alle zehn rufen. Alle zehn werden zu den Priestern geschickt. Sie müssen wissen, das war die Gesundheitsbehörde der damaligen Zeit. Die stellten fest, ob die wirklich gesund waren und damit auch wieder unters Volk durften zu den anderen. Verstehen Sie, was ich Ihnen deutlich machen will? Die neun, die nicht zurückkommen zu Jesus, sind nicht irgendwelche Randsiedler, die außerhalb unseres Raumes sind, sondern sie sind mitten unter uns. Alle zehn. Alle zehn hatte eine große Erfahrung mit Jesus gemacht, so wie viele Männer und Frauen, junge Männer, junge Mädchen, die hier heute Morgen sitzen. Was unterscheidet die jetzt? Was ist bei dem einen anders als bei den anderen? Darüber lade ich euch ein, mit mir nachzudenken. Mir sind genau eine Handvoll, also genau fünf Dinge wichtig geworden in diesem Text. Und die gehe ich jetzt mit Ihnen durch, wenn Sie einverstanden sind. Und das Erste, was mir wichtig ist in diesem Text, ist einfach das Wort Danke. Also danken. Und ich lade Sie an, einfach mal darüber nachzudenken. Mit dem Danken ist das ja so eine Sache. Wenn Sie die Norddeutschen kennen, und ich kenne die ganz gut, weil ich 7 Jahre Gemeindepastor in Hamburg war. Wenn Sie sich bei einem norddeutschen Menschen bedanken wollen, ist das höchst schwierig. Der sagt immer, da nicht für. Und dann haben Sie Pech und werden Ihren Dank nicht los. Das ist eigentlich ziemlich brutal, wenn sich jemand nicht danken lässt. Manche meinen, das sei noch höflich, dass ich das abwehre. Das ist was ganz Tolles, wenn sich jemand bedankt und sich bei Ihnen bedankt. Und Sie sollten das gerne in Anspruch nehmen. Aber ich möchte Sie zunächst einfach mal auf diesen Gedanken lenken. Und zwar ganz einfach eine Kultur des Dankens. Leben Sie in einer solchen Kultur. Ich habe eine Reihe Veranstaltungen mit christlichen Buchhandlungen in Deutschland gehabt. Ich wusste nie, dass es so viele christliche Buchhandlungen in Deutschland gibt. Und wenn Sie eine kennen, sollten Sie die kräftig unterstützen. Die brauchen das in der Zeit des Onlinehandels. Und manchmal kommt man ja mit den Verkäuferinnen näher ins Gespräch und so ging mir das auch. Und dann habe ich gefragt, im Blick auf die Kundschaft, wie ist das denn eigentlich? Ihr habt ja viele fromme Kunden, christliche Kunden und ihr habt aber auch andere. Also viele dieser christlichen Buchhandlungen haben ja auch Geschenke und viele andere Dinge, die so heute verkauft werden in einer Buchhandlung. Auch um Nichtchristen, also Leute, die keine Christen sind, hineinzubekommen in die Buchhandlung. Und das lässt sich sicher nicht pauschal sagen, aber ich muss das loswerden. Mir wurde, und zwar nicht nur an einer Stelle, gesagt, die frommen Kunden sind eigentlich die schwierigen. Dann habe ich gefragt, weshalb denn eigentlich? Die tun immer so, als sei das alles selbstverständlich, was wir hier machen. Die bedanken sich nicht groß. Während oft Leute, die gar nicht fromm sind, gar keine Christen sind, viel bewusster damit umgehen, viel freundlicher sind, viel offener auch, dankbarer sind. Das hat mich sehr beschäftigt und ich habe gefragt und mich gefragt, weshalb ist das eigentlich so? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir als Christen meinen, naja, wir wissen ja genau, wie der andere sich zu verhalten hat. Also wenn der richtig fromm ist, muss er ja sich bedanken und dann geht das ja gar nicht anders. Und der muss mir ja dienen und muss diese und jene Dinge für mich tun. Eine Kultur des Dankens, ich sage das mal so ganz offen, ist etwas ganz Wesentliches. Wenn es echt ist, verändert es die Gemeinschaft in einer Familie, an einem Arbeitsplatz, in einem solchen Haus wie hier oder wo immer sie leben, in einer Schulklasse oder sonst wo. Danken verändert etwas, wenn es echt ist und wenn es ehrlich gemeint ist. Ich weiß nicht, ob Sie darüber nachgedacht haben. Sie sitzen jetzt hier. Heute Morgen haben eine ganze Reihe Leute schon für Sie etwas getan. Wissen Sie das? Sie hätten allen Grund, Danke zu sagen. Also ich habe ja hier in diesem Haus übernachtet. Überlegen Sie mal, wer da alles schon für mich tätig war heute. Da hat jemand das Frühstück vorbereitet. Da müssen irgendwelche Leute sein. Wir haben gestern da hinten in dem Raum gesessen. Die haben das, ja, ich weiß gar nicht wann, alles umgebaut, so dass das jetzt ein großer Saal ist und wir hier gemeinsam sitzen können. Ich weiß nicht, wer die Blumen mir hier gestellt hat. Ich weiß nicht, wer in der Technik sitzt, damit ich hier nicht mich heiser schreien muss, sondern Sie mich da hinten auch noch verstehen. Da sind ja überall hinter den Kulissen Leute tätig. Haben Sie an die jemals gedacht? Und ich könnte fortsetzen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und das ist das Erste, was ich von diesem Text festhalten möchte, dass wir überhaupt mal ausgerichtet sind auf Dankbarkeit und dass wir das nicht nur im Inneren bewegen und sagen, naja, das ist halt so in unserer Gemeinde oder in unserer Kirche, sondern dass sie einfach anfangen, in einer Kultur, so nenne ich das, des Dankens zu leben. Bewusst danken, nicht phrasenhaft, nicht floskelhaft, sondern ganz bewusst. Nach dem Gottesdienst, okay? Fangen Sie einfach mal an damit und sagen Sie es den Menschen, die Ihnen etwas Gutes tun. Danken, das ist das Erste, was ich loswerden wollte. Das Zweite, Dank an Gott, klar, darum geht es hier. Einer kommt zurück und bedankt sich bei Jesus Christus, dass er geheilt worden ist. Nun können Sie vielleicht denken, naja, der Strauch kennt die Langensteinbacher Höhe nicht, also Dank gegenüber Gott ist was ganz Normales unter uns. Das gehört sozusagen zur Liturgie des Gottesdienstes auf der Langensteinbacher Höhe. Wir haben das ja vorhin auch schon gemacht miteinander. Und Andrea Schäfer hat das mit uns gemacht. Aber Sie merken schon, wenn ich das sage, ganz so locker sollten wir nicht damit umgehen. Ich habe mal in einer Familie, ich habe in vielen Familien übernachtet, im Reisedienst. Ich habe mal bei einer Familie übernachtet, die ist Orla Münder, ich nenne den Namen mal. Man erlebt ja immer wieder, wenn man so als Reiseprediger unterwegs ist, ganz unterschiedliche Dinge. Das ist ganz hochspannend, kann ich Ihnen sagen. In dieser Familie erlebte ich etwas, das habe ich nie vorher erlebt. Wir aßen miteinander, das machten wir in allen Familien so. Aber nach der Mahlzeit fasste sich diese Tischgemeinschaft an, also auch die Eltern und die Kinder, und sagten, wir danken dir, liebe Frau Orla Münder, für das gute Essen. Das war mir neu. Und ich fand das ganz toll, bis beim dritten Tag, ich dachte, naja, so ganz begeistert sehen die Kinder nicht aus. Irgendwie kennen die das schon. Das ist ein Ritual geworden. Verstehen Sie, was ich deutlich machen will? Etwas, was sich wieder und wieder und wieder wiederholt, nehmen wir gar nicht mehr bewusst wahr. Mal ganz ehrlich gesagt, als wir vorhin das Danklied sangen, hab Dank, waren Sie gedanklich richtig drin? Kennen Sie das, dass man ein Lied singt und sich hinterher fragt, was hast du denn da eigentlich gesungen? Dass wir miteinander beten und gedanklich auf der Reise sind? Ich glaube, es würde auch manchen Prediger des Evangeliums frusten oder irritieren, wenn er wirklich wüsste, wie viele Leute gedanklich auf der Reise sind, während er da vorne predigt. Sind sie noch da? Also immer Dinge, die sich wiederholen, die stehen in der Gefahr, dass man das völlig gedankenlos macht. Was kann man dagegen tun? Na klar, ein Appell loslassen, dass sie viel bewusster ihre Gottesdienste besuchen, ihre Lieder singen, Predigten hören, die Bibel lesen und. Aber in diesem Text hier, schauen Sie rein, wenn Sie ihn vor sich haben, da steckt noch was anderes drin. Der, der zurückkommt, ist eine ganz besondere Type. Von dem wird nämlich gesagt, er ist ein Samariter. Und dann steht da nachher nochmal, da steht ein ganz starkes Wort, er ist ein Fremder. Ein Ausländer, könnte man sagen. Auf jeden Fall jemand, der nicht ständig mit Jesus zu tun hatte, der von außen kam. Ich war ja mal Gemeindeprediger, eine relativ kurze Zeit meines Lebens in Hamburg, habe ich vorhin gesagt. Ich vergesse nie, als in unserer vertrauten Bibel- und Gebetsstunde ein Ehepaar hineinkam, völlig neu. Die waren frisch zum Glauben gekommen, kannten die ganze fromme Kultur aber nicht. Das war spannend. Die stellten Fragen, die hatte jahrelang keiner gestellt. Und wir mussten richtig nachdenken. Ich habe drei wunderbare Enkel, Jungs zwischen, da muss ich immer überlegen, zwischen 13, das ändert sich jedes Jahr, zwischen 13 und 7, 8 glaube ich, der Jüngste. Wenn ich mit denen durch unseren Ort gehe, wo wir wohnen, und wir wohnen schon eine ganze Reihe von Jahren da, denen fallen Dinge auf, die sind mir noch nie aufgefallen. Opa, was ist da? Opa, sagt man bei uns im Ruhrgebet. Verstehen Sie, was ich Ihnen deutlich machen will? Manchmal Menschen, die das alles nicht von klein auf kennen, für die das neu ist, stellen ganz andere Fragen, gehen viel bewusster, auch gedanklich bewusster mit Dingen um. Das Beste, was Ihnen passieren kann in Ihrer Gemeinde, in der Sie zu Hause sind oder hier auf der Langensteinbacher Höhe, ist, dass hier Menschen sind, die ganz frisch dabei sind, das alles nicht kennen. Schließen Sie sich mit denen zusammen, lernen Sie mit deren Augen Dinge wahrzunehmen, die in Ihren Gottesdiensten und in Ihren christlichen Formen vertraut sind. Dann lernen Sie wieder zu danken. Die Fremden, die von außen kommen, die können uns das lehren. Denn das ist wichtig, dass wir Dinge überhaupt wahrnehmen. Im Deutschen hängt das Wort Danken mit Denken zusammen. Dass wir über das, was uns so ungemein vertraut ist, ganz neu nachdenken und kapieren, das ist etwas ganz Besonderes. Und das wünsche ich Ihnen an diesem Sonntag und auch an den nächsten Tagen. Und dass Sie dann sagen, Herr, danke dafür, dass du mich so beschenkt hast. Also dem die Ehre geben, dem danken, dem aller Dank gebührt. Wir haben in der Bibel ganz viele Vorlagen dafür. Das ist das Zweite, was ich loswerden wollte. Also Dank an den lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Das Dritte. Ich habe mir hier aufgeschrieben auf meinem Manuskript, Dank für Golgatha. Und wenn Sie fragen, wie kommst du darauf, dann hängt es mit dem Wort zusammen, das hier in dem Grundtext des Neuen Testamentes steht. Mal ein ganz profaner Einstieg, wenn Sie jemand sind wie ich, der also sehr gerne griechisch ist, dann wissen Sie vielleicht, was das Wort Evcharisto bedeutet. Das bedeutet einfach Danke. Manchmal gibt es so Speisekarten oder manchmal auch Serviettentücher, da stehen so ein paar griechische Vokabeln drauf. Evcharisto heißt Danken. Wichtig, dass Sie das wissen, wenn Sie griechisch essen oder mit griechischen Menschen zu tun haben. Im neutestamentlichen Griechisch steht da das Wort Eucharisto. Und wer darüber nachdenkt, bei dem klingelt etwas, oder? Eucharistie. Im katholischen Gottesdienst gibt es das an jedem Sonntag bei der Messe, die Eucharistiefeier. Und damit verknüpft ist der Dank für das Brot, für den Wein, für das Mahl des Herrn, für das Zentrum unseres Glaubens, Jesus, der am Kreuz auf Golgatha gekreuzigt wurde, der starb, der auferstand von den Toten, der erhöht wurde, das Zentrum unseres Glaubens. Wäre das mit Jesus nicht passiert, könnten wir sofort den Gottesdienst hier abbrechen. Wir hätten gar nichts zu feiern. Ich möchte damit deutlich machen, das Wort, was hier steht, leitet uns auf das Zentrum unseres Glaubens hin. Und das ist ganz wichtig, wenn wir über Dank heute Morgen nachdenken. Ich kenne einen Missionar, der hat Jahrzehnte in Japan gearbeitet, war dort in der Mission. Und wenn ich unterwegs war, dann kriegt man ja immer Gästebücher gereicht. Die Gäste sind dann ganz entzückt. Was für den Stier das rote Tuch ist, für den Gast das Gästebuch, gibt's ein Wort. Und dann denken die Leute fieberhaft nach. Wir haben sogar mal einen Gast gehabt, der hat gebeten, ob er das Gästebuch mit nach Hause nehmen dürfe, um nochmal in Ruhe darüber nachdenken zu können, was er da reinschreiben will. Ja, also die Problematik kennen Sie ja auch. Aber dieser Missionar, der schrieb immer, wenn ich irgendwo war, wo er schon gewesen war, man blättert ja zurück in den Gästebüchern, was haben andere geschrieben, dann entdeckte ich, dass der wusste immer von Anfang an, was er schrieb. Er schrieb immer, wenn er irgendwo übernachtete, Mission ist Dank für Golgatha. Mission ist Dank für Golgatha. Damit wollte er deutlich machen, das ist meine ganze Motivation. Jesus hat so viel für mich getan. Er ist für mich am Kreuz gestorben, er ist für mich auferstanden. Mission ist Dank für Golgatha. Golgatha. Haben Sie es? Wissen Sie, was da passiert ist? Im Neuen Testament heißt das Wort für Sünde Zielverfehlung. Aber im Deutschen wurde ein anderes Wort dafür gewählt, Sünde. Nordeuropa, Sund, kennen Sie das Wort? Sund ist immer ein Meer, das trennt eine Insel vom Festland. Also Sund heißt eigentlich nichts anderes als Trennung. Interessant, man hat dieses Wort gewählt, um an der Stelle zu übersetzen, was Sünde bedeutet, also Trennung. Jetzt blenden Sie mal die Geschichte ein mit den Aussätzigen. Was war das Dilemma dieser aussätziger Menschen? Sie mussten in der Trennung leben, sie mussten dahin vegetieren im Tal der Aussätzigen. Sie durften keine Gemeinschaft haben mit den gesunden Menschen. Und Jesus heilt sie, das heißt, sie kommen wieder zurück in die Gemeinschaft hinein. Die Sünde ist aufgehoben im übertragenen Sinn. Das ist Golgatha. Wenn Sie hier sitzen heute Morgen und wissen, Jesus ist für mich gestorben und daran glaube ich und damit lebe ich, ist das ein Geschenk, das wir gar nicht in den Kopf kriegen können, was wir auch sprachlich gar nicht richtig fassen können. Und meine Schwestern und Brüder, mal ganz ehrlich, ich leide darunter, dass mir oft nicht mehr bewusst ist, weil ich mich so daran gewöhnt habe, weil es mir so vertraut ist, was das bedeutet, dass ich versöhnt bin mit dem lebendigen Gott. Durch Jesus Christus. Ohne Jesus wäre alles völlig sinnlos. Und dieser Text macht mir das deutlich. Deshalb nehmen Sie das als dritten Impuls auf. Kultur des Dankens, Dank gegenüber Gott. Aber etwas ganz Wichtiges, was auch heute in diesem Gottesdienst wieder dran ist, dass ich kapiere und Jesus hat alles für mich getan. Er hat damals die Aussätzigen von ihrer Leprakrankheit geheilt. Aber er heilt jeden in diesem Raum, der zu ihm kommt und so wie die damals ruft, erbarm dich über mich. Das können Sie tun, während ich hier vorne predige. Und wenn Sie wirklich Jesus meinen und kapieren, dass Sie auf ihn und seine Vergebung angewiesen sind und rufen und sagen, Jesus, erbarm dich über mich, dann hört er das und dann heilt er Sie. Dann haben wir allen Grund dafür zu danken. Ich frage mal die Christen unter uns, wann sind Sie zum Glauben gekommen? Haben Sie das noch? Hier sitzen ergraute Häupter, die vielleicht noch ganz jung waren, als sie Jesus ihr Ja gegeben haben. Ich war 7 oder 8 Jahre alt. Abends beim Schlafengehen in einem Gespräch mit meiner Mutter habe ich sie gefragt, was heißt das eigentlich, Christ zu werden? Dann hat sie mir das mit ganz einfachen Worten erklärt. Du musst Jesus hinaufnehmen in dein Leben. und ihm vertrauen und sagen, ich will dir gehören, Jesus. Wenn sie mich fragen, wann bist du Christ geworden? Es ist hinterher ganz vieles noch gewachsen. Ich habe kräftige Krisen gehabt als Teenager. Da wird man ja oft so durchgeschüttelt. Aber wenn sie mich fragen, wann ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, damals nehmen sie Bekehrungen von Kindern Einschub sehr ernst. Ich kenne fromme Leute, die diskutieren immer darüber, ob das echt sein kann bei einem Kind. Wenn ich aber frage, wann sind sie zum Glauben gekommen, dann sind es erstaunlich viele, die ganz früh Jesus ihr Leben gegeben haben. Aber ich sage das auch deshalb, weil das manchmal so lange her ist, dass das Feuer, was damals in uns angesteckt wurde, nicht mehr brennt. Kennen Sie das Problem? Da hilft auch nicht die Matthäus-Passion, bei der man mal wieder Tränen verliert. Sondern wenn sie sagen, Jesus, ich leide darunter, dass das so stumpf ist in mir, dass ich gar nicht mehr kapiere, was das eigentlich heißt, dass du mich so lieb hast. Wenn sie selbst darunter leiden, dass sie sagen, dieser Dank, und zwar echt Dank Gott gegenüber, ist nicht mehr da. Dann steigern sie sich nicht hinein in einen Dank, sondern dann sagen sie, Jesus, das ist das, was ich vermisse heute Morgen, nicht meinen Autoschlüssel, sondern ich vermisse, dass ich dir nicht mehr richtig danken kann. Ich bin überzeugt, das ist ein Gebet im Namen Gottes. Immer wo uns etwas fehlt und wir bitten ihn darum, dass er es füllt, dann erhört es. Sie haben das dritte Dank für Golgatha. Ich komme zum vierten. Wir haben viele Bibelkenner hier unter uns heute Morgen, vermute ich wenigstens, die wissen, also Dank bedeutet ja nicht nur, man pickt sich die Heilungen und die schönen Dinge aus seinem Leben und dankt Gott dafür, sondern es gibt ja auch ganz andere Dinge. Und Danken umfasst auch die anderen Dinge. Das steht in der Bibel, etwa im Epheserbrief, der ja in dieser Woche, glaube ich, bei der Männerwoche die Bibelarbeiten ausmacht. Im Epheserbrief Kapitel 5 steht tatsächlich, das ist nicht eine falsche Übersetzung, sagt Gott Dank alle Zeit für alles. Oder 1. Thessalonicher 5, seid dankbar in allen Dingen, Vers 18. Sie können sagen, das hat nicht unmittelbar mit diesem Text zu tun. Doch, es geht hier um die Dankbarkeit Gott gegenüber. Fallen Ihnen Dinge ein, wo Sie sagen, das passt eigentlich gar nicht in mein Bild über die Liebe Gottes, dass er mich so leiden lässt? Dass es Dinge gibt in meinem Leben, mit denen ich einfach nicht zurechtkomme. Wie soll ich dafür danken? Meine Familie, das liegt viele Jahre zurück, die hat mir mal so ein Puzzle- oder Puzzlespiel geschenkt. Kennen Sie das? Also so 500 Teile, 1000 Teile. Es gibt, glaube ich, 5000 Teile. Das sollte mich beruhigen. Das ist aber nicht gelungen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das je richtig fertig gekriegt habe. Aber Sie kennen das. Also man hat so eine Vorlage und dann setzt man diese kleinen Puzzleteile alle rein. Da gibt es Teile. Da weiß man sofort, man sieht sie, man weiß sofort, wo sie hingehören. Die sind ganz auffällige Kontraste, vielleicht so eine Ecke noch. Und dann gibt's andere Teile. Da versucht man alles und weiß nicht, wo gehören die eigentlich hin. So ist das auch im Blick auf unser Leben. Hier sind ja Leute, die auch schon sehr lange unterwegs sind auf diesem Planeten. Wenn Sie an Ihr Leben denken, es gibt doch Dinge, da sagen Sie, das hat Gott wunderbar gemacht bei mir. Sie haben sofort die Teile und wissen, das gehört hinein in dieses Dankesbild Gott gegenüber. Aber hier gibt's Männer und Frauen heute Morgen, die sagen, mit dieser Erfahrung meines Lebens werde ich bis heute nicht fertig. Aber die Bibel sagt ja, seid dankbar in allen Dingen, also muss ich das ja wohl. Das funktioniert nicht. Also das funktionierte auch bei meinem Puzzlebild nicht. Manchmal war ich so leid, dann habe ich die einzelnen Stücke so richtig reingepresst in eine Ecke. Das brachte aber nichts, das stimmte das ganze Bild nicht. Und ich verletzte diese Teile. Was macht man, wenn man nicht weiß, wohin die Teile gehören? Man lässt sie mal erst liegen und arbeitet weiter. Und irgendwann merkt man plötzlich, Mensch, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Wenn Sie an Ihr Leben denken und sagen, es gibt Bereiche in meinem Leben, vielleicht aktuell, vielleicht aus der Vergangenheit, wo ich einfach nicht weiß, wie ich das unterbringen soll, in einen Dank Gott gegenüber, dann tu sie auf gar keinen Fall als ob, denn das gelingt nicht. Es gibt auch so eine fromme Theologie, die dazu verführt, unehrlich zu sein. Ich sag das mal so offen. Ich hatte Freunde in der DDR früher, wir sind heute immer noch verbunden, aber als die DDR noch existierte, die wohnten in der Nähe von Dresden, da sind sie mal mit mir in eine Ausstellung gegangen über zeitgenössische Künstler der DDR. Und ein Bild habe ich nie vergessen, das war betitelt Die Rosa und die Schwarzbebrillten. Und auf diesem zeitgenössischen Bild irgendeines DDR-Künstlers damals war eine Gruppe, die hatte schwarze Brillen auf, und eine Gruppe, die hatte rosa Brillen auf. Und sie sahen sofort, who is who? Wer gehört wohin? Die Schwarzbebrillten waren so Typen, die guckten finster nach unten. Man sah schon, die betrachten die Welt eigentlich nur negativ. Und die rosa Bebrillten, interessanterweise hatten die alle so einen Kulturstrang. Also mit Schlips waren schön angezogen, den Kopf erhoben und die rosa Brille auf. Aber man wurde den Verdacht nicht los, sie machen sich was vor. So ganz echt sind die nicht mit ihrer rosa Brille. Ich kenne sie ja nicht, deshalb spreche ich das auch so offen aus. Es gibt Leute, auch fromme Leute, die laufen mit der rosa Brille durch die Gegend. Die tun so, als ob. Und die machen sich selbst was vor. Egal, was ich sage, auch zu diesem Text heute Morgen, eins müssen Sie immer wissen, Gott wird heute Morgen Ihnen nichts sagen, was unecht ist. Er wird Sie nie hineinstoßen in ein unechtes Leben hinein, denn die Echtheit, die Wahrhaftigkeit ist etwas, was unverzichtbar ist für Männer und Frauen, die mit Jesus unterwegs sind. Und deshalb lassen Sie die rosa Brille. Manchmal leide ich darunter, dass ich denke, es gibt Hauskreise, da bestätigt man sich nur. Man sagt sich lauter schöne Dinge. Und das Eigentliche, was uns bedrückt, kommt nie zur Sprache. Aber das dürfen wir. Wir dürfen auch sagen, damit werde ich einfach nicht fertig. Wir dürfen es auch Brüdern und Schwestern sagen. Und das gilt auch im Blick auf die Dinge, für die wir zurzeit überhaupt nicht danken können. Tun Sie nicht so, als ob, aber begreifen Sie heute Morgen, deshalb predige ich darüber. Das ist eben auch ein ganz wesentlicher Punkt beim Danken. Danken für alles, was Gott uns schenkt. Unser ganzes Leben in Dankbarkeit annehmen. Das will der lebendige Gott. Und damit komme ich zum Fünften. Jetzt brauchten Sie eigentlich den Bibeltext vor sich. Schlagen Sie das zu Hause nochmal auf. Lukas Evangelium Kapitel 17. Da gibt es so Feinheiten in diesem Text, die sehr beachtenswert sind, wie immer in der Bibel. Da geht es um den einen, der zurückgekommen ist zu danken und die anderen neun, die nicht gedankt haben. Das wissen Sie. Aber dann steht im Vers 9, 18, hat sich sonst keiner gefunden, sagt Jesus. Und jetzt hören Sie zu. Hat sich sonst keiner gefunden, der umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur der Fremde? Da steht jetzt nicht, hat sich sonst keiner gefunden, um Gott zu danken, das stand da vorher. Aber hier steht jetzt, sagt Jesus, hat sich sonst keiner gefunden, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde. Das ist ganz spannend. Da steht ein Wort, wieder im griechischen Grundtext, das Wort Doxa, das heißt Herrlichkeit. Wir hatten in Ronsdorf, da bin ich aufgewachsen, Stadtteil von Wuppertal, einen Busfahrer, den nannten wir Herrlich Herrlich. Das war sein Spitzname. Das hing damit zusammen, der hatte schon so eine Lautsprecheranlage für seinen Bus und wenn der durch irgendeine schöne Gegend fuhr, dann hörte man immer wieder, sagte Herrlich Herrlich. Da hat er den Spitznamen weg. Eigentlich ist das Wort Herrlich ja so ein Wort, das gebrauchen wir in unserer Sprache kaum noch. Aber es ist ein ganz starkes biblisches Wort. Herrlich, das steht hier. Hat sich sonst niemand gefunden, heißt das eigentlich im Klartext, der Gott verherrlicht? Das Wort herrlich kann Lichtglanz, kann auch Gewicht bedeuten in der Bibel, bedeutet eigentlich, dass ich Gott ehre, dass ich ihn groß mache. Sehen Sie, hier vorne sind so Scheinwerfer. Die sind ausgerichtet nach hier vorne, vermutlich, dass sie mich besser sehen können. So ein Scheinwerfer ist eigentlich völlig uninteressant für uns, oder? Also mal ehrlich, haben Sie sich jemals mit dem Scheinwerfer da oben beschäftigt? Nö. Wenn der ausfallen würde, dann würden wir es merken. Aber der Scheinwerfer hat eine reine Dienstfunktion. Der erhält einen bestimmten Abschnitt dieses Raumes. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will? Verherrlichen, zur Herrlichkeit Gottes leben, heißt eigentlich nichts anderes als, Sie sind ein Scheinwerfer. Und Sie stellen Jesus und den Vater im Himmel ins Licht Gottes. Sie verherrlichen Gott. Sie gucken so erstaunt, obwohl es eigentlich so vertraut ist. Das wissen wir ja alle. Das steht ja in der Bibel. Aber auch das ist wieder so ein Punkt, wo ich denke, seid vorsichtig. Beantwortet die Frage nicht zu schnell positiv. Berliner Dom an der Straße unter den Linden in Berlin. Den Dom habe ich zur DDR-Zeit. Ich hatte oft viel Ost-West-Begegnungen in Berlin damals. Den habe ich während der DDR-Zeit noch erlebt. Da war das eine Ruine, der Berliner Dom. Und dann irgendwo, vermutlich mit Westgeldern und so, wurde das über einen langen Zeitraum wieder aufgebaut. Und dann standen, wie das in der DDR üblich war, unten die Schaukästen der Arbeiter. Und da waren sogar Bilder von den Arbeitern, die mehr getan hatten, als der Plan vorschrieb. Also die wurden ja besonders gelobt in der DDR, die also die Planwirtschaft noch überragten, noch mehr taten. Ich erzähle Ihnen das deshalb. In diesem Berliner Dom sind in den Steinen wunderbare Bibelworte und Sätze hineingemetzelt. Müssen Sie, wenn Sie in Berlin sind, sehen Sie sich das mal an. Wunderbare Bibelworte. Und unter anderem auch das Wort Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Ziemlich verwittert in DDR-Zeiten. Man musste schon genau hinsehen, um das zu sehen. Aber unten standen die Schaukästen der Arbeiter, die mehr getan hatten, als der Plan vorschrieb. Und ich habe da manchmal gestanden und habe gedacht, naja, Soli Deo Gloria da oben. Und hier unten sind die Typen, die am Haus arbeiten. Und die werden groß herausgestellt. Manchmal, Andreas hat mich vorhin hier vorgestellt, Andreas Schäfer, dann denke ich, hoffentlich passiert das nicht in deinem Leben. Du wirst so viel gelobt und beachtet. Hoffentlich bin ich ein Scheinwerfer auf dem lebendigen Gott. Kennen Sie das? Sind Sie Mitarbeiter, Mitarbeiterin, irgendwo im Reich Gottes? Das hat auch eine verführerische Seite. Manchmal denke ich, wir haben vorhin unten zusammengesessen und miteinander gebetet für den Gottesdienst, ein kleinerer Kreis. Manchmal denke ich, das geht bis in die Gebetsgemeinschaft hinein. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass Sie manchmal Mühe haben, in einer Gebetsgemeinschaft wirklich zu Gott zu beten und nicht vor den Ohren der Schwestern und Brüder, die das ja hören. Wissen Sie, wovon ich rede? Wen verherrlichen Sie eigentlich? Macht Ihr Leben Jesus groß? Oder mit all der Frömmigkeit und mit all dem, was wir tun, letztlich doch nur uns selbst? Wissen Sie, was das Grundübel der Menschen ist? Das steht im Römerbrief, Kapitel 1. Das steht, sie wussten, dass Gott war, aber haben sie ihm nicht gedient als einen Gott und haben ihm nicht die Ehre gegeben. In Römer 1, wo Paulus sagt, wie die Welt ohne Gott lebt, steht genau dieses Wort Doxa. Das heißt, die Menschen sind eigentlich geschaffen, um Gott die Ehre zu geben, aber die leben für sich selbst. Das ist das größte Problem der Menschen. Glauben Sie mir das? Die Sünden, das sind alles Wirkungen, die daraus entstehen. Aber darf ich das mal so persönlich sagen? Du bist geboren worden, geschaffen worden, um Gott die Ehre zu geben, um Gott zu verherrlichen. Und das klingt für manche Leute wie Stress, aber es ist das Lebenselement. Es kann ihnen nichts Besseres passieren, dass sie sagen, dieses Leben mit allem, was drinsteckt, das will ich leben, um Jesus groß zu machen. Ist sonst niemand zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben? Geben Sie Gott die Ehre? Mache ich das hier vorne? Wir wollen miteinander ein Lied spielen jetzt, auf der Violine und mit dem Flügel. Das ist von einem Mann geschrieben, der groß geworden ist in diesem Stadtteil in Wuppertal, in dem ich aufgewachsen bin. Johannes Ruß hieß der. Sein Vater war Pfarrer in unserem Ort und er selbst wurde dann auch Pfarrer. Und er hat ein Lied geschrieben, das kennen die Älteren unter uns vielleicht noch. Ich hab einen herrlichen König. Das ist eine Sprache, die sprechen wir heute nicht mehr so und wir werden das Lied jetzt auch nicht singen. Aber wenn Sie sich dieses Lied einmal ansehen und den Text ansehen, dann geht es in diesem Lied darum, dass Gott groß gemacht wird. Und während wir das spielen, bitte ich Sie, lade ich Sie einfach ein, wir werden nachher noch gemeinsam beten, in Ihrer Stille mit Gott zu sprechen und vielleicht neu zu sagen, Jesus, du sollst mein König sein, du hast mich geheilt. Und ich möchte, dass mein Leben nicht fern von dir gelebt wird, sondern dass es dich groß macht. In diesem Lied heißt es, ich habe einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an. Ich will keinen anderen auf Erden und stünde ich allein auf dem Plan. Ich stelle zur Verfügung mich gerne dem König, der königlich liebt und tue mit Wonne und Willen des Königs, der königlich gibt. Ich traue den Worten des Königs und richte mich immer danach und folg seiner fliegenden Fahne und geht's auch durch Schmerzen und Schmach. Und die letzte Strophe. Ich will, dass mein alles im Leben, dem König sei untertan und sehne mit sehnender Seele sein ewiges Königreich nahen. Und dann heißt es, im Text immer wieder, Jesus, mein Stolz, meine tiefe Ruhe. Jesus, dir jauchze ich selig zu. Ich hab einen herrlichen König. O Jesus, Jesus, nur du. Es ist eine alte Sprache, aber Sie begreifen, um was es geht. Das wäre das Schönste heute Morgen, dass Männer und Frauen vielleicht zum ersten Mal, vielleicht neu sagen, Jesus, du hast so viel Großes getan in meinem Leben. Und ich habe allen Grund, dir zu danken. Danke für alles, was du hineingelegt hast in mein Leben. Danke für Golgatha. Auch danke für die Dinge, mit denen ich nicht fertig werde. Und mein Leben soll ein Leben sein, das dich groß macht, das dich verherrlicht. Ich habe einen herrlichen König. Wir wollen weiter beten und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich glaube, dass du hier bist jetzt. Und ich glaube, dass in diesem Saal ausschließlich Menschen sitzen, die du persönlich kennst und sehr persönlich liebst. Und ich danke dir, dass ich das in deinem Namen jedem in diesem Raum zusagen darf. Und ich danke dir, dass ich weiß, wenn dich jemand anruft heute Morgen und sagt, Jesus, erbarm dich über mich. Dann hörst du ihn, dann legst du ihm deine Hände auf, dann nimmst du ihre Schuld aus ihrem Leben, dann reinigst du uns durch dein lebendiges Blut. Aber ich bitte dich auch für uns alle hier, die wir oft merken, wie stumpf wir geworden sind, wie wir gar nicht mehr bewegt werden von dem, was du für uns getan hast, wie wir Dinge so gleichgültig hinnehmen, und eigentlich gar nicht mehr richtig wissen, was das heißt, dir zu danken. Und wir kommen mit dieser Hilflosigkeit, auch mit dieser inneren Leere zu dir. Und wir bitten dich, Herr, dass du dein Feuer neu in uns ansteckst, dass du uns die inneren Augen öffnest für deinen Reichtum, für deine Liebe, für deine Größe. In deinem Namen bitten wir dich darum. Damit wir neu ergriffen werden von dir und unser Leben dich verherrlicht und groß macht. Das erbitten wir in deinem Namen, Herr. Amen.